Missionsreise. Dort sind wir. Und Paulus verlässt sozusagen Thessalonich und geht bis nach Korinth. Und dort bleibt er sehr lange. In Korinth gründet er eine Gemeinde. Da werden auch zwei Briefe im Neuen Testament an die Gemeinde gerichtet. Also es ist eine bedeutende Gemeinde. Und Paulus bleibt dort erstmal in Korinth, schickt aber seine Mitarbeiter zurück nach Thessalonich. Und die kommen dann später wieder zurück nach Korinth mit guten Nachrichten und mit Geld. Also, was auch gute Nachrichten sind, manchmal, ne? Wenn man Geld braucht, zum Beispiel, der Paulus hat Geld gebraucht und die Gemeinde spendet Geld an Paulus und seine Mitarbeiter. Also sie unterstützen dann die Gemeinde in Korinth und Paulus seine Arbeit. Und aus dieser Situation heraus schreibt Paulus dann den ersten Thessalonischer Brief. Also aus der Dankbarkeit heraus, weil sie Geld gesendet haben, aus der Dankbarkeit für die Treue und einfach die, ja, dass sie die Gemeinde dort am Laufen halten, dass die Gemeinde lebt. Aber er hat natürlich auch ein paar mahnende Worte an die Gemeinde und ein paar Ermutigungen und Ermahnungen. Und ich will heute mal auf eine Passage eingehen, die steht im 1. Thessalonicher 4, Vers 1 bis 8. Den Text lesen wir jetzt noch nicht gleich, aber ich habe mal die Überschrift gewählt, nicht wie die Welt, ein Leben zwischen Anpassung und Nachfolge. Und in der Spannung standen die Thessalonicher damals, in der Spannung stehen wir heute genauso. Weil wir ja mitten in der Welt leben, die Thessalonicher haben mitten in der Welt gelebt und so stehen wir eigentlich alle in der Spannung. Und ihr seht hier unten zwei Hände mit Ringen, also das soll ein Ehering sein, also als Symbol für Ehe, für Beziehung, für Sexualität auch. Und ihr werdet sehen, es geht in dem Text dann auch um dieses Thema hauptsächlich. Also es ist heute ein bisschen heißes Eisen, aber ich dachte, ich fasse das trotzdem mal an und nehme uns mit rein in diese Geschichte, in diesen Abschnitt. Und manchmal, wenn man so in der Welt ist, haben ja Leute ihre Meinung, wie Christen und Sexualität und wie das alles zusammenhängt und was da alles nicht geht und alles. Und vielleicht könnt ihr euch mit diesem Bild ja identifizieren hier. Manche haben das vielleicht auch schon mal erlebt irgendwie oder haben das gehört von jemand. Ja, die Christen, die sind ja totale Spielverderber, was ja Sexualität angeht. Und da ist die Frau, die ihn dann zurechtweise sagt, so aber nicht, nein, nein, nein. Der Paulus ist ja der Allerschlimmste. Also im Neuen Testament Paulus, der ist ja der totale Spielverderber, was das Thema angeht. Und ich will eigentlich sagen heute, nein, das ganze Gegenteil ist der Fall. Die Sichtweise von Gott auf Sexualität, auf Beziehung, auf Intimität ist eigentlich eine ganz andere, eine ganz positive. Und das war von Anfang an so. Bei Adam und Eva ist das Thema schon mit verankert. Wenn man ganz am Anfang in die Bibel guckt, spielt das Thema eine Rolle und Gott legt dort einen ganz großen Schatz rein. Also er gibt der Sache ganz viel Wert. Man könnte vielleicht auch zugespitzt sagen, Gott liebt sogar guten Sex. Und ich möchte heute, dass ihr die Predigt aus diesem Hintergrund vielleicht versteht. Auch, also, dass Gott eigentlich, diese Intention von Gott war immer eine positive mit dem Thema. War immer eine positive von Grund her. Und versteht meine Predigt und auch das, was Paulus schreibt, das, was ich sage heute, eher so als eine Ermutigung, doch dieses Ursprüngliche, diesen Schatz ein Stück weit wieder zu entdecken und einfach zu gucken, was hat Gott dort reingelegt? Und die Frage für mich und vielleicht auch für dich oder für uns kann heute sein, vertrauen wir eigentlich Gott, dass er, der Schöpfer der Sexualität, am besten weiß, was in diesem Bereich auch am besten ist, wie wir es am besten ausleben? Ja, ist wie der Erfinder weiß oft am besten, wie das Teil dann auch funktioniert. Das ist in der Praxis so, aber das ist vielleicht auch bei dem Thema ein Stück weit so. Und wenn wir glauben, dass Gott das erfunden hat, was hat denn Gott dann dazu zu sagen? Und was ist seine Sicht? Und dazu passt, denke ich, auch der Monatsspruch ganz gut, den Reinhard schon gebracht hat. Gott ist gekommen, um uns ein Leben in Fülle zu geben. Jesus ist gekommen, um ein Leben in Fülle zu geben. Er ist nie gekommen, um der Spielverderber zu sein oder uns irgendwas zu verbieten, was eigentlich Spaß macht. Und ich lade euch einfach mal ein, heute euch auf das Thema einzulassen. Aber bevor wir den Text lesen, will ich nochmal einen kurzen Ausflug in die Zeit damals machen bei den Thessalonichern. Also wie hat denn diese Gesellschaft damals getickt in Bezug auf Sexualität und auf Ehe und alles das? Und es gibt dort sehr gute Untersuchungen, auch dicke Bücher dazu und so weiter. Und eins davon heißt The Greco-Roman World of the New Testament Area. Also auf Deutsch jetzt die griechisch-römische Welt des Neuen Testaments. Na, weil es spielt ja in Griechenland, also das ist eine Stadt in Griechenland, aber wie manche vielleicht wissen, es war Teil des Römischen Reiches, also das Römische Reich und die Kultur war extrem einflussreich in alle Bereiche des Lebens damals. Und so ist es, die Kultur, eine Mischung eigentlich aus einer römischen Kultur, aus einer griechischen Kultur. Und was haben die damals gelebt? Wie haben die damals gelebt? Aber nur so ganz kurzen Einblick, weil das in der Tiefe zu erörtern, das wäre viel zu lang, viel zu viel. Aber jedenfalls war die Gesellschaft damals eine sehr patriarchalische. Also der Mann hatte sozusagen das Sagen über Frau, Kinder und Sklaven und hatte damit auch in ihren Augen viel mehr sexuelle Freiheiten. Ja, also Sexualität war nie so sehr eine Frage von, was ist erlaubt, was nicht, sondern welchen Status hast du, welche Rolle hast du. Und so hatten Männer eben dort diese, vielleicht auch die Möglichkeiten, ganz anders auszuleben. Und die Ehe damals war eine arrangierte. Das war keine ja, Liebesheirat, so wie wir es heute vielleicht verstehen, sondern es war oft eine arrangierte Ehe zwischen einem Mann vielleicht in seinen 20ern und einer jungen Frau, eigentlich in ihren Teenager- oder Jugendjahren. Und so hat das damals so ein Stück weit funktioniert. Prostitution war sehr weit verbreitet und gesellschaftlich weitgehend akzeptiert. Das galt sowohl für weibliche als auch männliche Prostituierte. In Städten wie Korinth, das sehen wir dann in dem Brief auch, oder das kann man in der Bibel nachlesen, war das ein Riesenthema, weil das gehörte sozusagen zum guten Ton, das gehörte zum Stadtbild, da war überall und alles voll davon. Und oft war Prostitution eben auch verknüpft mit Religion, weil das gerade auch in den Tempeln stattfand und so weiter. Also es hat dort sehr viele Verknüpfungspunkte gegeben, auch dazu. Und ich bringe mal nur ein Zitat aus dem Buch von Cicero zu dem Thema. Wer meint, dass es jungen Männern verboten sein sollte, auch mit Prostituierten zu verkehren, ist in der Tat sehr streng. Denn diese Ansicht widerspricht nicht nur dem Gesetz der heutigen Zeit, sondern sogar den Gewohnheiten unserer Vorfahren und dem, was sie für erlaubt hielten. Denn wann war das nicht eine gängige Praxis? Wann wurde es getadelt? Wann war es verboten? Wann wurde eigentlich das, was erlaubt war, zu dem, was nicht erlaubt war? Außereheliche sexuelle Beziehungen wurden häufig toleriert, vor allen Dingen bei Männern, solange gewisse Grenzen eingehalten wurden. Gleichgeschlechtliche Beziehungen haben existiert, vor allen Dingen auch zwischen Männern und jüngeren Männern und älteren Männern. So viel vielleicht mal dazu. Man sieht also, es war ein großes Thema und die Gemeinde damals war sehr damit konfrontiert, weil das war die Gesellschaft, in der sie gelebt haben. Das ist damals so Praxis gewesen, so praktiziert worden. Und jetzt versuche ich mal, das ein Stück weit mit unserer Gesellschaft heute zu vergleichen. Und ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber im Endeffekt kennen wir ja unsere Gesellschaft ein Stück weit und wissen, wie sexualisiert sie auch ist. Und das kommt über die Medien vor allen Dingen, über das Handy, über Internet, über die Filme, über die Musik. Überall wird uns ja irgendwo zu dem Thema was erzählt. Was wir zu glauben haben, wie wir es zu leben haben, was richtig ist, was falsch ist. Und es gibt zum Beispiel Untersuchungen zu populärer Musik, die sind je nach Stilrichtung, sagen die ungefähr, dass 40-60% der Musik sexuelle Inhalte hat. Also sexuelle Themen bearbeitet. Und da können wir noch froh sein, dass wir als Deutsche das meiste vielleicht nie verstehen, was in englischen Liedern gesungen wird oder nur teilweise verstehen. Aber die Botschaften sind eben so. Das ist unsere Welt. Wenn wir die Werbung angucken, das ist unsere Welt. Kann man durch die Stadt gehen, die Werbeplakate und so weiter. Ich denke, ihr kennt das. Prostitution ist ein Thema genauso bei uns wie damals. Die Gesetzgebung ist extrem liberal in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Die Dienstleistung darf in Anspruch genommen werden, darf auch ausgelebt werden. Es ist offiziell genehmigt. Und es ist sogar so, dass teilweise eine Art Tourismus nach Deutschland mittlerweile stattfindet, weil es hier so legal und so günstig ist. Und Es gab da verschiedene Enthüllungen auch jetzt in letzter Zukunft oder Vergangenheit. Zum Beispiel diese Epstein-Files, was ihr unter diesem Namen gehört habt oder gesehen habt. Es ist erschreckend, was für Abgründe das teilweise hat. Und das, was man noch vor Jahren vielleicht als Verschwörung irgendwie gehört hat oder gedacht hat, ist leider doch Realität zum Teil. Und ein Thema, mit dem damals vielleicht noch nicht so war, aber was heute ein großes Thema ist, ist das Thema Pornografie. Und das will ich ganz kurz auch ansprechen. Wenn man im Internet mal guckt, gab es zum Beispiel 2024 eine Reportage von der ARD, also eine ganz offizielle Reportage zu dem Thema. Und das heißt Pornoland Deutschland von Süchtigen und Profiteuren. Dort heißt es in der Beschreibung Sex sells, vor allem im Internet. Und vor allem in Deutschland. 2,6 Millionen Euro Umsatz wird weltweit pro Tag mit Internetpornografie gemacht. Und Deutschland liegt laut einer Studie mit 12,5% seines kompletten Datenverkehrs ganz weit vorn im Pornokonsum. Noch vor den USA mit 8,3%. Die Folgen sind fatal. Schätzungen zufolge sind etwa 500.000 Menschen in Deutschland pornosüchtig. Das heißt, sie bekommen aufgrund ihre sexuellen Störungen, ihr Leben nicht mehr in den Griff. Das ist ein Riesenthema. Und das ist einfach eine Beschreibung, die ich jetzt so aus dem Internet gezogen habe von der ARD. Es ist kein christliches Portal. Und trotzdem wird mehr und mehr realisiert, das ist ein Problem, auch in unserer Gesellschaft. Das ist ein Thema, was uns irgendwo alle in irgendeiner Art und Weise bestimmt berührt oder vielleicht auch selber betrifft. Und wie gesagt, das sage ich nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern ich bin davon ja genauso auch betroffen und irgendwo konfrontiert mich das genauso. Und ich denke, ihr könnt das irgendwo teilen, dass vor allem die jungen Leute, dass da irgendwo es schwierig ist, sich von dem Thema ganz fernzuhalten. Und deswegen denke ich auch, dass wir als Christen das Thema nicht umgehen müssen oder sollten, weil es ist ein Thema, was mitten in unserer Gesellschaft da ist und was uns herausfordert und was uns als Christen auch enorm herausfordert. Und unsere Sicht und unsere Lebensweise als Jesus-Nachfolger muss teilweise radikal anders sein als das, wie es in unserer Gesellschaft gelebt wird. Und da will ich gerade vor allen Dingen auch zu den jungen Leuten heute reden, zur Jugend, die damit vielleicht noch mehr konfrontiert sind, weil dort der Druck am höchsten ist, sicherlich so zu leben, wie es die Freunde machen, so zu leben, wie es die Peergroup macht. Aber ich will euch heute ermutigen, einfach zu sehen, dass das gut ist, auch anders zu sein dort. Dass man nicht alles mitmachen muss, dass man auch Jesus nachfolgen kann in dem Bereich. Und dass man deswegen nie weniger wert ist. Dass man deswegen nie schlechter ist, weil man Dinge anders sieht. Und vielleicht mal so viel dazu. Jetzt kommen wir mal zu dem Text und ich will ihn einfach lesen. 1. Thessalonicher 4. Jetzt schreibt Paulus sozusagen wieder zu den Thessalonichern. Und ich hoffe, nach dem, was ich jetzt gesagt habe, kann man den Text etwas mehr besser verstehen oder einordnen. Noch eins, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr euch verhalten sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr tut das ja auch. Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen unseres Herrn Jesus, dass ihr weitere Fortschritte darin macht. Ihr wisst ja, welche Anweisungen wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr heilig lebt, dass ihr ihm ganz gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von allen sexuellen Sünden fernhaltet. Jeder von euch soll seinen eigenen Körper so unter Kontrolle haben, dass es Gott und den Menschen gefällt. Lasst euch nicht von den Leidenschaften und Begierden beherrschen, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf sich in dieser Sache Übergriffe erlauben und seinen Bruder betrügen. Denn solche Vergehen wird der Herr selbst rächen. All das haben wir euch schon früher mit aller Deutlichkeit gesagt. Gott hat uns nicht dazu berufen, ein unmoralisches, sondern ein geheiligtes Leben zu führen. Wer sich über diese Weisung hinwegsetzt, verachtet deshalb nicht einen Menschen, sondern den, der seinen Heiligen Geist in euch wohnen lässt. Gott. Man könnte den Text mal so vergleichen mit einer, mit einer Karte bei Google Maps, mit so einer Route. Seht das hier vorne, einfach mal eine x-beliebige Route, geht von Dresden bis irgendwo in Franken. Und diese Route zeigt uns sozusagen, welchen Weg wir nehmen sollen, wo es lang geht. Und die Frage ist immer, wie kommen wir von Punkt A zu Punkt B? Und die Frage könnte man auch jetzt bei den Text stellen. Wie kommen wir denn von diesem Punkt A, was der Vers 3 ist, na, ihr sollt ein heiliges Leben führen, zu dem Punkt B, was das Ende des Abschnitts ist, der Vers 8. Und man kann das eigentlich in drei Bereiche unterteilen oder in drei Teile aufgliedern. Und zwar ist es erstens der Anspruch über Gottes Willen für das Leben der Thessalonicher. Dann das zweite, die drei Aufforderungen bezüglich ihres sexuellen Verhaltens. Und drittens, die drei Gründe, warum sie so leben sollen. Und wir fangen beim Punkt 1 an. Der Anspruch, ne? Das ist Vers 3. Und ich lese das nochmal. Gott will, dass ihr heilig lebt, dass ihr ihm ganz gehört. Und da ist ja die Frage, was bedeutet dieses Wort Heiligung? Was bedeutet dieses Wort heilig? Und um das besser zu verstehen, muss man ins Alte Testament schauen. Und einige von uns lesen gerade 5. Mose, da wird das Konzept viel erklärt, aber auch im 3. Mose wird das schon erklärt zum Beispiel und eigentlich schon eher, aber ich habe mal eine Stelle aus 3. Mose genommen, 3. Mose 20, Vers 23 bis 26 und da lese ich mal Auszüge vor. Folgt nicht dem Lebensstil der Nationen, die ich vor euch ausgetrieben habe. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch abgesondert hat von all den Nationen. Und ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig, der euch abgesondert hat von all den Nationen, dass ihr mein seid. Also die Israeliten sollten sich nicht so verhalten eben, wie die Nationen, die vor ihnen dort gewohnt haben. Sie sollten anders sein, sie sollen abgesondert sein, sie sollen Gott repräsentieren, so sein wie Gott. Und Ich habe überlegt, wie kann man das praktisch beschreiben. Ich habe hier mal ein Skalpell mitgebracht. Das ist kein medizinisches Skalpell. Das haben wir hoffentlich alle noch nie gesehen, weil wir da unter Narkose waren, wenn uns das mal berührt hat. Aber so ein Skalpell, jetzt der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber zum Teil kann man es vielleicht damit beschreiben. Das Skalpell ist ausgesondert für einen Zweck, nämlich zu operieren. Keine Schnitte zu machen. Mit dem Skalpell schneide ich kein Brot. Mit dem Skalpell ziehe ich auch keine Schraube nach. Mit dem Skalpell hantiere ich auch nicht in der Werkstatt. Das Skalpell ist nur für feine Schnitte, für eine Operation. Und was wird mit dem Skalpell vor jeder Operation gemacht? Es wird sterilisiert. Es wird also rein gemacht, absolut. Wenn dort eine Verunreinigung dran ist, man geht vielleicht von einem Patienten direkt zum nächsten, gibt es also Riesenprobleme. Die Krankenschwestern und Krankenpfleger können das sicherlich bestätigen und Ärzte. Also das Skalpell ist ausgesondert, man könnte auch sagen geheiligt für einen bestimmten Zweck, für die Operation. Ja, also da ist nichts, das darf nicht anders verwendet werden, sonst ist es unbrauchbar, kaputt, ruiniert. Und so ähnlich ist auch unser Leben und war das Leben der Thessalonicher damals. Es soll ausgesondert sein, geheiligt sein für Gott. Und das eben auch in dem Bereich der Sexualität. Das ist, könnte auch sagen, abgesondert, also anders als die Welt sozusagen, die Gesellschaft Sexualität lebt, so soll das Volk Gottes eben die Sexualität nicht leben, weil das nicht alles mit Gottes Willen übereinstimmt, nicht alles so ist, wie Gott sich das gedacht hat und wie Gott das ursprünglich geschaffen hat. Und so kann unsere Sicht radikal anders sein, so wird unsere Sicht radikal anders sein, je nachdem, wie die Gesellschaft eben tickt. Und wenn die Gesellschaft sehr stark sexualisiert ist, sehr stark auch von dem abweicht, was Gott sich gedacht hat, desto mehr wird sich das bei uns unterscheiden müssen. Und das erleben wir oft als sehr schmerzlich. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil gerade als junger Mensch will man eben dazugehören, will eben auch so sein wie seine Freunde oder auch in meinem Alter, in jeder Situation wird man teilweise komisch angeguckt, wenn man sagt, ich lebe das eben so. Ich vertraue da Gott, dass er den richtigen Plan dafür hat. Und da tröstet mich immer wieder, dass unsere Identität von Gott kommt. Die kommt eben nicht von der Meinung anderer. Die kommt nicht davon, was andere über uns sagen oder denken, sondern die kommt einzig und allein von Gott. Und der sagt, du bist wunderbar gemacht, du bist wertvoll, du bist mein Kind. Und lasst uns eher darauf schauen, auf das, wie Gott das sieht, was Gottes Meinung ist. Das ist also der Ausgangspunkt, ne? Euer Leben soll heilig sein. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, die drei Aufforderungen. Also wie sollen sich die Thessalonicher verhalten? Und die erste Aufforderung ist, trenne dich von sexueller Unmoral. Es steht dort, das bedeutet, dass ihr euch von allen sexuellen Sünden fernhaltet. Und da ist ja jetzt die Frage, was ist denn das, sexuelle Sünde? Also das muss man ja irgendwo definieren. Und ich denke, darüber gibt es auch viel Diskussion, auch unter uns Christen. Was ist denn eigentlich falsch? Was ist denn richtig? Ich kann das jetzt nie im Detail erklären, aber wenn man mal in das Griechische, also in den Urtext reinguckt, was dort eigentlich in der Bibel steht, ja, was ursprünglich in der Bibel dort geschrieben war, finden wir das Wort Porneia für Unzucht, für sexuelle Sünde. Das heißt einfach sexuelle Unmoral oder Hurerei. Und es bezeichnet im klassischen und biblischen Griechisch allgemein sexuelle Handlungen außerhalb einer legitimen Ehe zwischen Mann und Frau. Insbesondere Prostitution, Ehebruch oder auch andere Formen von sexueller Ausschweifung. Das ist meine Definition aus dem Internet. Oder Definition dieses Begriffes. Und darunter kann man halt vieles zusammenfassen. Wenn man dieses Wort hier liest, zählt vieles drunter. Genau. Also, das ist die erste Aufforderung, sich davon zu trennen. Das zweite, lerne deine sexuellen Sehnsüchte und Verhalten zu kontrollieren. Da steht, jeder von euch soll seinen eigenen Körper so unter Kontrolle haben, dass es Gott und den Menschen gefällt. Lasst euch nicht von Leidenschaften und Begierden beherrschen, wie Menschen, die Gott nicht kennen. An dem Bild sieht man, es ist sicherlich eine schwierige Aufgabe, weil nicht alles so harmlos aussieht oder manches sehr verlockend ist. Und ich denke, das können wir alle nachvollziehen, gerade in dem Bereich. Und das fängt oft bei den Gedanken an, weil dort werden sozusagen auch die Dinge geboren, die wir dann ausleben oder die wir auch tun. Und da geht es dort schon los, dass wir eigentlich das, was wir denken, das, was wir auch sehen, ne? Welche Filme schauen wir uns an, welche Sachen, mit welchen Dingen beschäftigen wir uns, was gucken wir im Handy, was gucken wir in Social Media, was beschäftigt uns dort, mit was füllen wir unsere Gedanken. Und wenn wir uns dort mit dem Richtigen füllen, können wir auch dann die richtigen Entscheidungen treffen. Und das ist immer noch schwer genug. Das ist wohl eine Aufgabe, an der wir ein Leben lang zu tun haben, das zu kontrollieren. Und wenn man merkt, man hat da irgendwo einen Bereich, zum Beispiel Pornografie, wo man einfach nicht mehr davon loskommt, weil es ist eine Sucht, das muss man so klar sagen, wie eine Alkoholsucht, wie eine andere Sucht. Man kann es nicht mehr nur mit einer Entscheidung kontrollieren, weil die Sucht so stark ist. Und da will ich euch einfach ermutigen, sich da auch zu öffnen, sich Hilfe zu holen bei jemandem, dem man vertraut, wo man vielleicht weiß, der hat dort irgendwie Erfahrung oder hat irgendwie eine Stelle, wo man Hilfe findet. Aber sich sozusagen nicht dort aufzugeben, zu sagen, okay, ich lebe halt in Sünde, das ist eben so, ich kann es nicht ändern, sondern zu gucken, wo finde ich Hilfe, dort rauszukommen. Und die dritte Aufforderung, die wir hier lesen, heißt, verletz andere nicht durch dein sexuelles Fehlverhalten. Steht in Vers 6, keiner darf sich in dieser Sache Übergriffe erlauben und seinen Bruder betrügen oder seine Schwester. Also das, denke ich, nochmal eine Aufforderung auch für die Gemeinde, dort in der Gemeinde klar zu bleiben. Jemand anders nie in Versuchung zu führen, eine andere Ehe nie zu gefährden. Und da muss sich im Prinzip auch jeder selber immer wieder prüfen. Lebe ich so, dass ich das mit gutem Gewissen so sagen kann. Und Punkt 3 von den Oberpunkten, warum sollen sie eigentlich so leben? Warum ist das wichtig? Warum ist das Paulus so wichtig? Und er nennt drei Begründungen im Text. Die erste Begründung ist das zukünftige Gericht des Herrn Jesus Christus. Denn solche Vergehen wird der Herr selbst rächen, steht in Vers 6. Und Paulus droht hier nicht mit dem Verlust des Heils oder sowas, sondern er warnt eigentlich vor den ernsthaften Konsequenzen von Sünde, die Sünde immer hat. Also egal, ob das jemand mitkriegt oder egal, ob das jemand bewusst ist, die Sünde hat immer Konsequenzen. So ist die Sünde eben angelegt und sie wird hier in dem Leben und auch später gerichtet. Die zweite Begründung, der Ruf Gottes in der Vergangenheit. Gott hat uns nicht dazu berufen, steht hier in Vers 7. Also Gott hat uns berufen, er hat die Initiative ergriffen, er hat uns berufen, ihm nachzufolgen. Wir haben uns nie in erster Linie dazu entschieden, sondern er hat uns gerufen, er hat uns herausgerufen, er ist ans Kreuz gegangen, er hat für alles bezahlt, er hat den Weg überhaupt erst frei gemacht zu Gott. Und das ist vielleicht auch eine Ermutigung von uns, für uns heute. Wenn ihr denkt, okay, das kann ich ja nie erreichen, dieses Ideal. Es geht immer noch darum, was Jesus getan hat. Es geht nie darum, was wir leisten können. Es geht nie darum, dass wir alles richtig machen. Aber es geht darum, dass wir uns erinnern, dass wir wissen, Gott hat uns berufen. Er hat uns errettet. Er ist derjenige, zu dem wir immer wieder auch zurückkommen können, bei dem wir immer wieder Vergebung finden. Er will nicht, dass wir mit Schuldgefühlen durch die Welt gehen und uns verdammen. Er will, dass wir das ans Kreuz bringen. Er hat uns berufen, er hat uns befähigt, er hat uns befreit. Das machen wir nie mit unserem guten Verhalten. Wir können uns auch niemals selber erlösen mit unserem guten Verhalten. Darum geht es nie. Gott hat uns angenommen. Wir sind seine Kinder, wenn wir ihm folgen, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben. Er hat uns berufen. Und die dritte Begründung, die gegenwärtige Gabe des Heiligen Geistes. Wir lesen in Vers 8 oder haben gelesen, wer sich über diese Weisungen hinwegsetzt, verachtet deshalb nicht einen Menschen, sondern den, der seinen Heiligen Geist in euch wohnen lässt, Gott. Gott lebt in uns durch seinen Heiligen Geist. Und nur der Heilige Geist wird uns befähigen, so zu leben. Nur der Heilige Geist. Wenn wir die Bibel als ein Gesetzbuch verstehen, was wir halten müssen, dann wird das nie was werden. Da sind die Israeliten dran gescheitert und da werden wir genauso dran scheitern an dieser Aufgabe. Weil dieses Gesetz oder auch diese Vorgaben sind eigentlich unhaltbar. Der Maßstab ist ja irgendwo hier oben. Na, und wir merken ja, dass wir das nie schaffen. Und wir können es nur schaffen und wir können auch nur aus der Gnade Gottes, was ich schon gesagt habe, Gott hat es am Kreuz durch Jesus erkämpft, erkauft. Das ist die absolute Grundlage. Und dann das nächste ist der Heilige Geist, der in uns lebt, der uns befähigen will, der uns verändern will, der uns befreien will, der uns dazu überhaupt in die Lage versetzt, so zu leben. Wir können es nicht. Und dazu will ich uns heute auch wieder ermutigen, einfach zu sagen, das ist kein Gesetzbuch. Die Beziehung zu Gott ist nicht ein Gesetz, sondern eine Beziehung. Es ist eine Beziehung. Und da dürfen wir auch unser Scheitern hinbringen, da dürfen wir unseren Versagen hinbringen, da dürfen wir alles das, was uns belastet, immer wieder ans Kreuz bringen, immer wieder bei ihm abladen und in seiner Freiheit leben, in seiner Vergebung leben. Und zusammenfassend hoffe ich, dass es ein Stück klar geworden ist. Damals, die Thessalonicher, die waren sehr herausgefordert mit dem Thema, weil viele auch aus diesem Milieu, aus dieser Gesellschaft eben kamen. Sie haben mitten in der Gesellschaft so gelebt. Und es war eine Herausforderung für sie. Sonst hätte Paulus den Brief niemals geschrieben oder diese Verse. Und für uns heute ist es eine Herausforderung, Jesus-mäßig zu leben. Das ist so. Und wenn wir ihm nachfolgen wollen, werden wir anders leben müssen, werden wir anders leben dürfen als die Gesellschaft um uns rum. Und da ist immer wieder die Frage, passe ich mich an oder folge ich dem nach und vertraue ich Jesus, vertraue ich Gott, dass er es gut meint, dass er den Plan hat, dass er mich befähigt, dass er mich dazu überhaupt in die Lage versetzt, das umzusetzen. Und das ist am Ende immer noch Gnade, das ist immer noch ein Geschenk. Aber lasst uns gemeinsam danach streben und uns nie zu sehr von dieser Welt auch gedanklich und überhaupt in dem Bereich beeinflussen lassen. Weil du und ich, wir sind dafür verantwortlich, wie wir das leben. Wir sind dafür verantwortlich, was wir auch in unser Herz lassen. Und möge uns Gott einfach die Gnade schenken, dort straight zu sein, dort ihm nachzufolgen und uns nie anzupassen, weil es ist ein Spiel mit dem Feuer teilweise. Und ich will uns da einfach, ja, der Text warnt uns, es ist eine Warnung, aber es ist auch eine Ermutigung. Die Thessalonicher haben das damals irgendwo ihren Weg gefunden und wir werden den heute auch finden. Egal wie die Gesellschaft ist. Wir können uns noch so sehr beklagen, wie schlimm es ist oder so, das bringt auch alles nichts. Weil im Endeffekt die Gesellschaft und das, was Menschen um uns leben, ist oft vieles nicht von Gott beeinflusst. Ist nicht göttlich. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wenn wir einfach mitschwimmen und das so machen, wie die Gesellschaft das macht, werden wir baden gehen, wie man so schön sagt, oder werden wir ihm nie nachfolgen können. Nicht so nachfolgen können, wie er sich vorstellt. Weil Gott stellt sich das immer so vor, dass es ein Leben in Fülle ist. Und die Fülle ist bei ihm zu finden. Die Fülle ist nie in dem, was vielleicht manchmal so schön aussieht und so attraktiv aussieht, zu finden, sondern in ihm, bei ihm, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Und ich habe am Ende noch zwei Fragen, die du dir persönlich beantworten kannst. Wo habe ich mich den Maßstäben dieser Welt zu sehr angepasst, anstelle von Gottes Maßstäben? Und was wäre ein guter nächster Schritt in der Nachfolge, gerade in dem Bereich? Und vielleicht kann einfach die Band schon langsam nach vorne kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das nächste Lied oder noch kurz instrumental einfach so spielen könnt. Einfach 2 Minuten, 3 Minuten. Aber nehmt euch nochmal die Zeit und überlegt euch so eine Antwort für euch vielleicht, so eine innere Antwort. Kommt damit mit Gott ins Gespräch. Ja, lasst euch einfach darauf ein. Amen.